So, ich darf jetzt den Bibeltext lesen für heute Abend. Er steht im Joelbuch, Kapitel 3. Es sind die Verse 1 bis 5. Da heißt es: Und nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Und eure Söhne und Töchter sollen weissagen, eure Alten sollen Träume haben und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen. Auch will ich zur selben Zeit über Knechte und Mägde meinen Geist ausgießen. Und ich will Wunderzeichen geben am Himmel und auf Erden, Blut, Feuer und Rauchdampf. Die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe denn der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Und es soll geschehen, wer des Herrn Namen anrufen wird, der soll errettet werden. Denn auf dem Berge Zion und zu Jerusalem wird Errettung sein, wie der Herr verheißen hat, und bei den Entronnenen, die der Herr berufen wird. Soweit. Wir wollen noch danken. Herr, wir wollen es dir immer wieder einmal sagen, dass wir sehr dankbar sind, dass du uns in deinem Wort so eine Menge Dinge sagst im Blick auf künftige Ereignisse. Und hier haben wir auch so ein Ereignis. Ein Ereignis, wo manche unterschiedlich denken. Wir wollen dich herzlich bitten, Herr, dass du einfach es schenkst, dass wir die Dinge so sehen, Herr, wie sie gut sind, wie sie richtig sind. Dass du uns auch immer wieder zeigst, Herr, wo es lohnt, Akzente zu setzen, und wo wir getrost auch unterschiedliche Meinungen haben dürfen. Ich bitte dich, Herr, dass du in dieser Weise unsere Gedanken einfach in die Zucht des Heiligen Geistes nimmst. Segne das, was gesagt wird, segne unser Hören und sei du jetzt in unserer Mitte. Wir danken dir, Herr, dass wir ganz gewiss sind, dass es so sein wird. Amen.
Ich grüße Sie zunächst alle recht herzlich auch an diesem Abend. Und wir dürfen damit rechnen, dass der Herr durch seinen Geist uns auch hier einen rechten Aufschluss schenkt im Blick auf diese Aussagen nach Joel Kapitel 3. Es kann sein, dass der ein oder andere, ja, weil es andere Zählungen gibt, den Text so nicht gefunden hat. Dann ist das der Schluss von Joel Kapitel 2. Da die letzten fünf Verse, ja. Das ist nach der älteren Elberfelder eine andere Zählung. Also da wird es schon schwierig mit dem Geist, ja? Ich denke, liebe Geschwister, das ist mit dem Heiligen Geist seinen Auswirkungen eins der schwierigsten Probleme. Bei Jesus kommt man noch etwas klarer. Und bei Gott, dem Vater, gibt es auch diese Probleme so nicht. Und darum möchte der Herr Gnade schenken, dass wir einmal auch im Lichte des prophetischen Wortes eine derartige Textstelle geistlich deuten. Ich will aber, ehe ich auf diesen Text und auch die heilsgeschichtlichen Perspektiven eingehe, doch mal aus der letzten Nummer von Idea, einige haben es gelesen, kurz etwas skizzieren, und zwar unter der Überschrift »Nichts ist mehr sicher« von Stefan Holthaus. Der Autor ist Ihnen ja sicher bekannt durch Trends 2000 und er hat auch noch andere Bücher geschrieben. Und er analysiert die gegenwärtige Situation. Kurz daraus einiges. Nichts ist mehr sicher. Keine Prognose kommt über vage Hypothesen hinaus. Es sind spannende Zeiten und es ist noch nicht klar, wie die kommenden Generationen damit fertig werden. Nichts ist also sicher. Keine Hypothese, also eine wagende Aussage im Blick auf konkrete Dinge. Ob das beim Geist Gottes auch so ist, das ist die Frage. Dann in dem nächsten Abschnitt befasst er sich mit dem Nullrisiko der Gesellschaft aufgrund der Unsicherheit. Und weshalb ich aber gerade hier auf diesen Artikel mich beziehe, möchte ich dann aus dem nächsten Abschnitt noch etwas zitieren, was denn alles Zulauf hat, eben unter dieser Perspektive der Unsicherheit und der unsicheren Prognosen, wie es nun weitergeht. Dann heißt es, parallel boomt der Markt der pseudo-religiösen Seelenfänger. Randgruppen schießen wie Pilze aus dem Boden. Einfache Antworten auf komplizierte Fragen sind wieder in. Das Narkotikum einer mystischen Spiritualität lässt die Sorgen und Ängste für kurze Zeit vergessen. Differenzierte Standpunkte haben in Krisenzeiten keine Konjunktur. Es geht um Schwarz-Weiß-Malerei. Und das genau wollen und dürfen wir nicht tun im Blick auf den Heiligen Geist. Für viele ist der Heilige Geist nur eine Kraft und die Menschen erfahren, wie es hier angedeutet wird, ein spirituelles Erlebnis. Da sehe ich Gefahren. Wir müssen vom Worte Gottes her eine klare Antwort bekommen. Deswegen will ich aber zunächst mal Sie schon auf folgende Fährte bringen. Es ist derselbe Geist, sage ich, der seinerzeit über den Wassern brütete im Zusammenhang mit der Schöpfungsgeschichte. Es ist derselbe Heilige Geist, der in der Wolkensäule, also in der Schechina, während der Wüstenwanderung Israels gegenwärtig war, nachts in der Feuersäule. Es ist derselbe Heilige Geist, der auf Simson fiel. Derselbe Heilige Geist, der seinerzeit dann auch in der Wüste auf die 70 Ältesten fiel. Und es ist derselbe Heilige Geist, den Jesus benutzte, um die Jünger anzublasen. Nehmt hin, Heiligen Geist. Und es ist derselbe Heilige Geist, der an Pfingsten ausgegossen wurde. Und auch beim Hauptmann zu Cornelius, Apostelgeschichte 10, der auch dort auf die Versammlung fiel. Und jetzt, uns ist derselbe Heilige Geist, der Lydia das Herz aufschloss. Merken Sie eine Entwicklung? Wir müssen natürlich fragen, es ist derselbe Heilige Geist, aber zu welchem Zweck, in welcher Zeit hat sich der Heilige Geist offenbart? Was war das Ziel und was ist denn heute dran? Ich hoffe, eine Antwort zu geben und wir können das prüfen anhand der Heiligen Schrift. Ich sehe zunächst mal eine Differenzierung grundsätzlich, wenn es auch derselbe Heilige Geist ist, im Blick auf Israel im Alten Testament und im Blick auf die Gemeinde heute. Wir müssen aber sehen, Integration, also das Ganze gehört zusammen und dann die Differenzierung. Es sind eben doch zwei unterschiedliche Offenbarungsebenen und Geschehen. Zwei Wirkungsweisen des Heiligen Geistes. Belege dafür. Der Herr Jesus sagt, der Größte im Alten Bund, wer war das? Der Prophet Johannes der Täufer. Reicht nicht an den heran, der der Kleinste im Neuen ist. Eigenartig. Warum? Weil im Alten Testament keiner sagen konnte, Christus in mir durch den Heiligen Geist. Das geschieht erst später. Eine ganz einfache Differenzierung, das sage nicht ich, sondern das sagt die Schrift. Und dann fährt er fort in Lukas 16, Vers 16. Das Gesetz und die Propheten gehen bis auf Johannes, von da an aber ist das Evangelium die Botschaft durch die Erlösung des Heils in Christus angeboten. Ich habe heute Morgen zitiert, im Blick auf Prophetie, auch das nochmal, Hebräer 11, Vers 1. Nachdem Gott manchmal und auf mancherlei Weise, also methodisch ganz anders, im Alten Bund geredet hat, hat er nun geredet durch Jesus Christus. Das ist die Fülle der Offenbarung. Freilich in Verbindung mit dem Heiligen Geist. Und das will ich nochmal an einigen Beispielen, ich habe das am Anfang schon mal getan, weiter ausdifferenzieren. Ja, als Israel auszog aus Ägypten, gab es gewaltige Zeichen und Wunder. Gerade im Blick auf Israel ist immer in Verbindung mit dem Wirken Gottes, da geht es von außen nach innen, eine Manifestation der Zeichen und Wunder verbunden. Nicht? Das ist natürlich immer etwas Faszinierenderes, ja? Wie auch der Geist auf die 70 Ältesten fiel und sie weissagten, ja? sind die ans Ziel gekommen. Nur zwei, Josua und Kaleb, von denen, die auszogen. Und dann steht da, in ihnen war ein anderer Geist. Und das ist eben meistens etwas Verborgenes, gar nicht so Spektakuläres. Ja? Darum müssen wir einen Blick für das Wesen bekommen. Simson, das wünschte ich ja heute den Israeliten, nicht? Wie der Mann, als der Heilige Geist auf ihn kam, mit einem Eselskinn backen 1000 Philister erschlug. Hm? Ein paar solcher Leute würden heute wahrscheinlich im Gazastreifen oder auch in anderen kritischen Gebieten etwas demonstrieren. Aber noch ist es nicht so weit. Ich sehe da mehr Segnungen auch im Blick auf das, was ich heute Morgen schon andeutete, 5. Mose 28, Länge und Breite. Bei Paulus wird dann aber gesagt, nicht nur Länge und Breite nach dem herrlichen Reichtum, sondern auch Tiefe, tiefste Tiefen über Kreuz und Herrlichkeit. Das konnte im Alten Testament ja so noch gar nicht geoffenbart werden. Es waren also meistens temporäre Führungen, Geisteswirkungen, keine Dauerwirkungen. Um nochmal auf den Simson zurückzukommen, hier im Innersten hat er versagt. Die einfachsten geistlichen Prinzipien, die wir kennen, Verhalten zu seiner Frau, da stimmt es nicht. Die Richter, die Könige, die Propheten, die mussten das unmündige Volk führen, die Massen blieben leider unerlöst, bestenfalls Knechte im Sinne des Gesetzes. Auf den ausgegossenen Geist, wie wir es gehört haben, komme ich dann nachher ja nochmal zurück. Aber auch im Blick auf Führung müssen wir Folgendes sehen, denn in Johannes Kapitel 16 sagt der Herr: Es ist gut, dass ich hingehe, damit der Paraklet, der Tröster oder der Anwalt kommt. Ich habe ein bisschen Sorge, sage ich Ihnen mal, ja, mit der Definition der sogenannten Trinität. Denn der Heilige Geist ist keine gesonderte Person, sondern es ist der Geist des Vaters und des Sohnes. Wir beiden werden kommen, sagt der Herr Jesus den Jüngern damals, und Wohnung in euch machen. Das durch den Geist, es ist der Geist Jesu Christi. Und gerade in Johannes 16 wird die Aufgabe des Geistes von Jesus selber beschrieben. Erstens, an den Ungläubigen an der Welt muss der Heilige Geist Sünde offenbaren. Und sehen Sie, wo das nicht geschieht und einfach einer nur eine spirituelle Erfahrung macht, ja, ohne dass über Kreuz Sünde offenbar wird, kann der Heilige Geist nicht wirken. Pfingsten war nach Karfreitag Ostern und Himmelfahrt. Das hat eine Bedeutung. Allerdings ohne den ausgegossenen Geist versteht man nicht Karfreitag und das Auferstehungsgeschehen Jesu. Und dieser Geist Gottes, der immer wieder in der Gemeinde tätig war, ja, der wird eben auch im Neuen Testament von Paulus ganz klar charakterisiert. Römer 8, Vers 9b. Wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Das ist die Frage. Wohnt der Geist Jesu Christi in uns? Und das ist der Heilige Geist. Es sei denn, dass jemand geboren wird aus Wasser und Geist, Johannes 3, Vers 5, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. 2. Korinther 3, Vers 6b, der Geist macht lebendig, das ist der Heilige Geist. Und dasselbe auch Johannes 6, 63, der Geist ist, der lebendig macht. Und schließlich die Gewissheit nach Römer 8, Vers 16, dieser Geist, der Heilige Geist, gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Kinder, ja Söhne Gottes sind. Das können Sie nicht irgendwie anschaulich darstellen. Das ist ja immer das Problem, dass die meisten eben über die Sinne etwas erfahren wollen. Das geht nicht. Und darum hat mal eine Lehrerin im atheistischen damaligen DDR-System ein Kind herausfordern wollen. Ich glaube nur, was ich wahrnehme und sehe. Dann hat das Kind aber richtig gekontert. Dann haben Sie keinen Verstand. Ne, den kann man ja auch nicht sehen. Und so ist das eben mit dem Geist, ja. Der Geist fängt an und wirkt jetzt in dieser Zeit in unserem Geist, nicht primär im Gefühl und gar nicht zuerst über den Leib. Gott kann das Wirken auch mal eine Ausnahme machen, aber letztlich muss der Geist unserem Geist Zeugnis geben und das geschieht dann wiederum in Verbindung mit dem Worte Gottes. Römer 8, Vers 1 bis 4. Das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Durch Jesu Tod sind wir erlöst. Aber nun muss der Geist, ja, dieses Prinzip uns verdeutlichen, dass wir auf einer anderen Basis leben als die übrigen Menschen. Die werden bestimmt vom Gesetz der Sünde und des Todes. Diametral entgegengesetzte Prinzipien, Geisteswirkungen. Und darum, wenn wir vom Geiste Gottes geleitet werden, Römer 8, Vers 14, geführt werden, dann sind wir Kinder, ja, Söhne Gottes. Galater 5, 17 bis 18, regiert euch aber der Geist, der Heilige Geist, hat er die Herrschaft, und das ist immer Christus in uns, dann werdet ihr durch die Lüste des Fleisches nicht vollbringen. Merken Sie, das sind ganz wunderbare, herrliche Auswirkungen. Und speziell noch zu den Führungen. Ist ja auch immer wieder wichtig, wenn wir vor Problemen stehen, wenn wir nicht wissen, gehen wir den linken oder den rechten Weg. Man kann natürlich unterschiedliche Praktiken machen, wie jener junge Mann, der wusste nicht, soll ich die Frau da nehmen, die auf der rechten Seite der Straße wohnt, oder die linke. Ja, und er musste sehr oft mit seinem Pferdewagen da an der Kreuzung sich entscheiden. Und dann hat er gesagt, wenn der Gaul rechts geht, nehme ich die rechts. Und wenn er links geht, nehme ich die links. Dann hat er die Rechte geheiratet. Und dann gab es schon nach kurzer Zeit Schwierigkeiten. Und im seelsorgerlichen Gespräch kam heraus, ja, wie war denn das da damals? Ja, ich habe mit dem Zügel doch ein bisschen nachgeholfen. Ne? Also, Gott kann auch durch Umstände und Verhältnisse mal etwas bewirken. Auch mit dem gesunden, erleuchteten Verstand kriegen wir Klarheit. Aber letztlich ist entscheidend, was das Wort Gottes sagt, dass nichts wider das Wort Gottes spricht, wenn wir unsere Entscheidungen treffen. Und schließlich müssen wir dann in die Stille gehen. Und der Friede Gottes ist der Schiedsrichter in unseren Herzen. Das ist wiederum der Heilige Geist. Und dann brauchen wir auch die Hilfe der Brüder. Ich weiß, das ist nicht immer ganz einfach, dass wir uns auch gegenseitig helfen, beraten lassen, auch in mancherlei Fragen. Wir sind ja doch alle sehr bewusst auf uns konzentriert und sind der Meinung, so wie wir das sehen, ist es richtig. Ich habe da immer meine Bedenken gegenüber meinem alten Menschen, aber bin getrost. Der Heilige Geist, der in alle Wahrheit leitet, der wird, und jetzt komme ich nochmal auf Johannes 16 zurück, der wird auch manches offenbaren, was in der Zukunft liegt, auch durch das prophetische Wort. Und schließlich verklärt der Heilige Geist ausschließlich Jesus Christus und verherrlicht keine Menschen. Darum ist es wichtig, auch dann zu beachten, was in Epheser 5, in den Versen 17 bis 21 steht. Werdet erfüllt mit Heiligem Geist. Sie sehen, das sind alles nochmal etwas andere Linien, als da, wo der Geist Gottes ausgegossen wird auf alles Fleisch. Ich muss das nachher noch im Heiligen, im Kontext der Wirkungen des Heiligen Geistes auch endzeitlich bezogen sehen. Paulus sagt, das ist eine ganz nüchterne Angelegenheit, werdet erfüllt mit Heiligem Geist. Im Gegensatz zu manch einem Geist heute in unserer Welt, der sich sehr stark emotional auswirkt. Denken Sie nur mal an die Fans, die einem Fußballspiel folgen, wie da so eine Massenhysterie entstehen kann. Nicht? Das ist nun nicht der Heilige Geist, das ist uns sehr klar. Ich habe allerdings, sage ich auch, als ehemaliger Leistungssportler meine Bedenken, nicht wahr, wenn der Weltmeister Brasilien die entsprechenden Trikots abnimmt und dann kommt zum Vorschein, nicht? Jesus, ja. Nun gut, ich kann nicht urteilen über den Einzelnen, wie er zu Jesus wirklich steht. Also ich könnte dem Götzensport nicht mehr dienen. Ich bin mit 25 Jahren aus dem Leistungssport ausgestiegen. Das haben viele nicht verstanden. Das muss nicht jeder so machen. Ich habe Sport als Fach gehabt, habe dann später sicher manches auch noch mit Schülern betrieben und ich treibe heute auch noch Sport. Nicht? Es geht also nicht um die Frage, ob wir die Gymnastik betreiben, ja, die zwar wenig Nutze ist, sagt Paulus, sondern es geht um die Frage, nicht wahr, ob wir hier die Massen begeistern. Und das ist ja heute genau der gegenteilige Trend von dem, was der Geist Gottes wirkt. Nüchternheit, Besonnenheit. Seid einmal recht nüchtern und sündigt nicht. Immer dann, wenn über die Seele etwas geschieht, hat der Mensch nachher keine Kraft mehr. Dessen bin ich gewiss. Ich habe das so oft beobachtet. Menschen, die sehr stark auf das Emotionale aus sind, die sind einerseits himmelhoch jauchzend, ja, wenn da irgendwas theatralisch geschieht, aber auf der anderen Seite hängen sie genauso unten drin. Wenn der Heilige Geist wirklich im Sinne von 2. Timotheus 1, Vers 7 wirkt, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der gesunden Vernunft, dann haben wir auch in Nöten, Leiden und Schwierigkeiten die Kraft Gottes. Und darum sagt Paulus, singet und spielet dem Herrn in euren Herzen. Da fängt es an. Sprecht euch zu mit Psalmen, geistlichen Liedern. Und schließlich ein Bereich, seid untertan, gegenseitig in der Liebe Gottes. Das sind Aspekte, die wir ganz nüchtern und praktisch immer wieder erleben dürfen. Ich will nicht ausschließen, dass der Geist Gottes in besonderer Weise auch wirken kann, sich hier und da zu offenbaren. Wir müssen es aber immer wieder an der Schrift prüfen. Und noch ein paar Gegenüberstellungen, ehe ich dann auf diese heilsgeschichtliche Situation noch eingehe. Sie wissen, dass ich immer gern doch die großen Linien aufzeige, weil der Apostel Paulus das auch tut. In den Briefen, ja, kann er gewaltige Zeitspannen in 1, 2 Sätzen darstellen, umfassen. Wenn er das Fundament des Glaubens nimmt, die Erlösung, das Heil und hinweist auf den Tag seines Kommens. Aber auch die Praxis nicht vergessend. Ich möchte also jetzt doch nochmal gegenüberstellen und da will ich mich selber immer wieder prüfen. Ob der Heilige Geist der wahre Geist an der Arbeit ist oder ein Pseudogeist, ein Geist der Täuschung. Erstens, ich habe schon angedeutet, der Heilige Geist verherrlicht Christus und sein Erlösungswerk. Der andere Geist, der falsche, der Pseudogeist, verherrlicht Menschen. Ich stelle immer wieder Menschen in den Mittelpunkt. Mit großen Plakaten wird geworben und was da alles geschieht. Macht Jesus nicht und Paulus auch nicht. Paulus sagt sogar von sich, er wollte noch nicht mal durch Redekunst, durch Rhetorik seine Zuhörer seelisch begeistern. Auf dass das Kreuz Christi nicht zu Schanden wird. Also noch einmal, der Geist, der Heilige Geist verklärt Jesus Christus. Der andere verherrlicht Menschen und führt die ihm Ergebenen immer in Abhängigkeit von Menschen und Bewegungen. Zweite, der Heilige Geist ist ein Geist der Wahrheit. Hängt mit Licht zusammen, ist kein trügerischer Geist. Der andere neigt leider oft zur Unwahrhaftigkeit, sich selber zur Übertreibung, auch im Blick auf Erweckungen oder was so alles geschieht. Was bleibt oft übrig von den sensationellen Meldungen, die über den Globus verbreitet werden? Bitte, wir dürfen weder in der einen noch in der anderen Seite voreingenommen sein, sondern prüft anhand der Schrift. Und wie können wir das? Erstens, ich will das gerade mal als Kriterium hier eingeben. Prüfet euch selbst, ob ihr im Glauben steht, nach 2. Korinther 13, Vers 5. Das ist Nummer 1. Zweitens, prüfet alles, ist sogar eine Notwendigkeit. Damit geht es nicht um Verurteilen. Das steht letztlich dann Gott zu. Wir sind nicht der Richter, aber prüfen. Alles und das Gute behaltet. Und drittens, nach 1. Johannes 4, Vers 1, prüfet die Geister. Nicht die schönen Worte und das, was alles passiert. Prüfet die Geister. Das kann ich aber nur, wenn der Heilige Geist mich selber durchlichtet und durchrichtet hat. Und das möchte ich bei mir immer wieder tun. Dass ich nicht mich selber in irgendeiner Weise präsentiere, sondern dass der Herr verherrlicht wird. Dann ein weiteres. In der Regel wirkt der Heilige Geist still, sanft, aber ganz klar und bestimmt. Er lässt dem Menschen eine freie Entscheidung, ob er auf die Mahnung des Geistes eingehen will oder nicht. Der falsche Geist ist oft ungebärdig, rechthaberisch, aufgebläht, drängerisch und manchmal sogar bis hin zur Gewalttätigkeit. Und es ist damit verbunden oft ein überhebliches Sendungsbewusstsein bis zum Fanatismus. Das kann aber auch auf andere Art und Weise geschehen. Es ist nicht nur im Blick auf diese Situation so. Fünftens habe ich schon angedeutet, der Heilige Geist überführt uns selbst in unserem Inneren. Jeden Einzelnen zuerst von der Sünde. Und was ist die Hauptsünde? Sagt Jesus, dass sie nicht an Jesus Christus glauben. Es geht immer wieder um die Verherrlichung unseres Herrn. Und das habe ich selber erfahren. Und dieser andere Geist deckt oft brutal Sünden bei anderen auf. In einer Versammlung hatte angeblich eine Frau den Geist der Prophetie und hat jedem, der da reinkam, die Sünde auf den Kopf zugesagt und war vieles dran. Und der Leiter dieser Gruppe betet und merkt, da stimmt was nicht. Und zwar nicht der Heilige Geist, sondern ein Geist der Wahrsagerei, denn diese Frau lebt im Ehebruch. Sind Fakten. Prüfet die Geister. Und der Heilige Geist selber macht bescheiden und demütig. Er führt immer in ein tieferes Sünden- und Ich-Bewusstsein hinein. Das haben alle Gottesmänner, die wirklich vom Heiligen Geist erfasst waren, immer bezeugt. Muss ich auch sagen, je älter ich werde, auch im Glaubensleben, umso weniger gibt es da Grund, dass ich mich irgendwie rühmen kann. Allein der Herr, seine Herrlichkeit, ihm möchte ich die Ehre geben. Und auf der anderen Seite, der falsche Geist tritt so selbstbewusst auf, hochmütig, führt in den Wahn der Sündlosigkeit und prahlt gerne mit wunderbaren Erlebnissen. Ich weiß nicht, ob Sie da ähnliche Erfahrungen auch schon gemacht haben. Und wir wissen es von Matthäus 7 her, dass ein Mensch sogar Zeichen und Wunder wirken kann. Haben wir nicht in deinem Namen? Und der Herr muss sagen, ich kenne euch nicht. Also, Zeichen und Wunder kann Gott wirken, habe ich auch erfahren, sind noch kein Beweis für die Echtheit des Heiligen Geistes. In 1. Korinther 13 setzt sich der Apostel Paulus mit dem Problem der Agape auseinander. Und dann sagt er, ein Mensch kann Gaben haben, aber wenn er die Liebe nicht hat, bedeutet das nichts. Kann auch wunderbare Erkenntnisse haben, Kopfwissen. Ja? Wenn es nicht mit der Liebe verbunden ist, bedeutet das alles nichts. Möchten wir uns das immer wieder sagen lassen. Fazit also, der Heilige Geist ist gebunden ans Wort. Er ist nie isoliert vom Wort selbstständig tätig und verbindet sich immer mit dem aktiven Willen des Menschen. Wird also nie ohne den Willen des Menschen beeinflusst. Es geht immer mit klarem Verstand zu. Der Heilige Geist fängt im Geist an, beleuchtet dann unsere persönliche Situation, erleuchtet den Verstand und möchte dann die Herrschaft über die Seele bekommen und schließlich über den Leib. Geist ganz samt Seele und Leib. Das will der Gott des Friedens bewirken. Noch einmal, der Heilige Geist ist ein Geist der Kraft, der Liebe und der gesunden Vernunft. So viel im Blick auf heilsgeschichtliche Entwicklungen, auch ganz konkret, wie wir die Dinge heute sehen und tun. Und nun nochmal zu der Frage, die uns ja dieser Text eben vorgibt. Wir müssen den Kontext sehen. Haben wir mal darauf geachtet, dass Joel 3 beginnt, danach aber, da wonach denn? Und wenn man nicht das, was vorher alles geschrieben steht, beachtet, ich will ein paar Aspekte aus Joel 2 aufzeigen, dann kommt man in eine völlig falsche Zeitsituation hinein. Da ist es in Joel 2, Vers 1, stoßt in die Posaunen auf Zion, blast Lärm auf meinem heiligen Berge. Beben sollen die Bewohner des Landes, denn es kommt der Tag Jehovas, denn er ist nahe. Ein Tag der Finsternis und der Dunkelheit, ein Tag des Gewölks und der Wolkennacht. Wie die Morgendämmerung ist es ausgebreitet über die Erde, ein großes und mächtiges Volk, dergleichen von Ewigkeit nicht gewesen ist und nach ihm nicht mehr sein wird, bis in die Jahre der Geschlechter und Geschlechter hinein. Also hier wird das dramatische Ereignis des letzten Tages des Zornes, und den beschreibt Johannes in der Apokalypse in der letzten 70. Jahrwoche. Das wird hier mit hineingenommen. Das ist eigentlich der Kontext, ja. Dann wird von einem verzehrenden Feuer gesprochen. Zittern werden alle Völker, alle. Und das habe ich heute Morgen angedeutet. Das hängt also mit dem Gericht einerseits an Israel zusammen, zweitens mit dem Gericht über die Völker. Und dann wird Gott durch den Heiligen Geist die zwei Zeugen benutzen, die 144.000 aus Israel herausholen, ehe dann diese ganz gewaltige Dramatik einsetzt. Und dann erst, so sehe ich die heilsgeschichtlichen Zusammenhänge, wenn sie ihn sehen, in den sie gestochen haben, also über Kreuz, wird dann eine Ausgießung des Heiligen Geistes erfolgen auf Söhne und Töchter. Hier sind ja zunächst nur die Israeliten im Blick. Und sogar auf Mägde und Knechte. Und das heißt, wenn Israel gewonnen worden ist durch eine echte Geistesausgießung, dann werden auch die Völker kommen. Ja, nun werden Sie sagen, das ist doch am Pfingsten durch den Apostel Petrus schon vorausgesagt. Und das wollen wir auch nochmal untersuchen. Was geschah denn da? Pfingsten ist ein Ereignis, was sich zunächst einmal nur auf israelitischem Boden vollzog. Da war kein Nationengläubiger dabei. Wundert Sie das? Nein, das ist nämlich der Abschluss des Heilsgeschehens Jesu Christi. Jesus war ein Sohn Israels. Er starb am Kreuz auf Golgatha. Er ist auferweckt worden durch den Vater. Er erschien dann nach seiner Auferweckung in 40 Tagen den Jüngern. Das war alles eine heilsgeschichtliche Einmaligkeit. Dann ist er gen Himmel gefahren und erst dann, nachdem er zu Rechten des Vaters intronisiert wurde, konnte der Paraklet kommen. Dieser Heilige Geist, der Geist des Vaters und des Sohnes, der nun an den Menschen arbeitet. Und ich will es nochmal sagen, hätte Israel damals als Pfingsten geschah und Tausende innerlich erweckt wurden, als Volk diese Gabe des Geistes angenommen, das heißt über Jesus Christus Buße getan, dann hätte Gott dieses Volk benutzen können und dann wäre bald die Ausgießung des Geistes auch volksweit geschehen. Nun hat aber Gott einen anderen Plan gehabt. Israel insgesamt hat die Sünde wieder den Heiligen Geist begangen. Das müssen wir auch mal sehen. Haben Sie schon Leute gehört, die gesagt haben, ich habe die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen, aber ich habe seelsorgerlich manchmal mit einigen zu tun gehabt, die so depressiv waren, Das trifft zunächst einmal eine heilsgeschichtliche Situation Israel. Denn diese Sünde wird weder vergeben in dieser, jetzt muss man das vom Urtext her sehen, in dieser Zeit, in diesem Äon noch in dem nächsten, nicht wie es Luther übersetzt hat oder manche, weder in dieser noch in der zukünftigen Welt, dann ist es aus. Nein, Israel hat in dem Heilsangebot, in der Gnadenzeit als Volk den Heiligen Geist vollmächtig verkündigt durch die Apostel abgelehnt. Ich sage aber auch nochmal, dass der Petrus ja gesagt hat, ja, ihr habt diesen Jesus Christus ans Kreuz genagelt. Den hat Gott auferweckt. Und da ging's ihnen ins Herz oder durchs Herz. Also durch die Predigt des Gekreuzigten, ja, gibt's Geisteswirkungen. Und nicht jetzt erleben wir irgendein spezielles Wunder, irgendeine spirituelle Erfahrung. Nein, nur immer über Kreuz und die Botschaft des Kreuzes, wenn ein Mensch das annimmt, dann, was geschieht, wird er ein Kind Gottes durch den Glauben, nach Johannes 3,16, er wird wiedergeboren, weil er glaubt, dass Jesus Christus auferweckt worden ist, und er wird dann zugleich versiegelt und ist gesalbt mit dem Heiligen Geist. Das geschieht da. Das Vollgeisteswerden habe ich beschrieben. Und in dieser Predigt, da erfassen das Tausende. Es war ein wunderbares Erlebnis. Aber ich sage es nochmal, auf israelitischem Boden, und damit ist das Heil in Christus Jesus abgeschlossen. Der Cornelius war noch einmal eine Erscheinung, das war der erste aus den Nationen. Da musste ja der Petrus in Sonderheit vorbereitet werden durch ein Gesicht. Der wäre ja gar nicht dahin gegangen zu diesem Hauptmann, zu einem Nationengläubigen. In dieser Übergangszeit hat Gott noch manche Zeichen und Wunder getan. Und nun komme ich noch mal auf die Lydia zurück. Nur das Herz aufgetan, ist das nicht zu wenig? Liebe Geschwister, mir ist klar, wenn der Geist Gottes in uns wohnt, ist das der Geist des Auferstandenen. Und wir brauchen nach dem ersten Gemeindegebet durch den Apostel Paulus erleuchtete Augen des Herzens, um den Vater zu erkennen, den, der Jesus aus den Toten erweckt hat. Und diese Kraft des auferweckten Christus, die sollen wir erfahren. Um des in uns wohnenden Geistes willen werden dann auch hier nicht die Gestorbenen, sondern die sterblichen Leiber lebendig gemacht. Nicht Paulus ist gesteinigt worden, er steht auf, wird von einer giftigen Schlange auf der Insel Malta gebissen und kommt nicht um. Nicht, er hat das in den Leiden und Nöten erfahren, dass der auferstandene Christus durch den Heiligen Geist ihn immer wieder in dieser Auferstehungskraft erfüllt. Das, liebe Geschwister, brauchen wir. Ich habe viele erlebt, die irgendwelche Erfahrungen gemacht haben, aber diese Kraft nicht erfahren haben. Darum brauchen wir die Kraft, die über Kreuz und Auferstehung geht. Und damit rechne ich. Und das ist etwas Mutmachendes. Und dann wirkt dieser Geist Frucht. Und die Frucht geschieht durch einen organischen Wachstumsprozess. Nun stellen Sie sich mal vor, wenn jetzt in dieser Zeit jemand Samen streuen würde, um dann noch ein Feuer zu legen, damit ganz schnell daraus ein Baum entsteht. Nicht? Das geht nicht. Es muss organisch geschehen. Wenn der Heilige Geist in uns Wohnung gemacht hat, Christus in uns lebt, will er die Herrschaft haben. Darum bittet Paulus im zweiten Gebet, nicht, dass er uns gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Was ist das, der Reichtum seiner Herrlichkeit? Das ist die Herrlichkeit des auferstandenen, erweckten Christus. Versetzt sind wir schon durch den Heiligen Geist im Glauben dorthin, wo Christus sitzt zur Rechten Gottes des Vaters. Da ist unser Leben verborgen mit Christus in Gott. Und sagen Sie, kann das, was so verborgen ist, mit allerlei Tralitala nach außen dargestellt werden? Kann ich mir nicht vorstellen. Merken Sie, da geht's um das Allerheiligste. Im Vorhof, da war noch was los, ja. Aber der Vorhof wird zertreten von den Nationen. Im Allerheiligsten, wo es dunkel ist, geht es um den Glauben. Aber da ist Gottes Gegenwart. Ich möchte euch mal auf diese Fährte bringen, liebe Geschwister, damit wir sehen, worum es geht. Pfingsten war der Anfang dafür, dass nun der Geist Gottes wirkt, aber primär nachher in der Gemeinde von innen nach außen. Denken Sie nochmal daran, wie es in Israel war. Und das ist Pfingsten teilweise auch noch gewesen. Von außen nach innen
Denn wir hätten sonst zu wenig. Haben Sie das erfahren, was da Pfingsten geschah? Vom Wesen ja. Aber die Feuerflammen haben Sie doch nicht erlebt, oder? War jemand hier, der das erfahren hat? Merken Sie, wir können nicht die ganzen Begleiterscheinungen einbringen. Wir müssen uns fragen, was sagt das Schriftwort? So bewohnt, sagt Paulus, Christus durch den Glauben unsere Herzen. Dann entsteht die Frucht des Geistes. Und dann kann Gott einem jeden nach seiner Aufgabe auch durch den Heiligen Geist weiter Gaben des Geistes geben. Aber es gibt auch eine Entwicklung da. Ich will das nochmal von 1. Korinther 12 und 14 her sagen. Wenn da steht, dass Menschen die Gabe der Weisheit bekommen, dann steht in Kolosser Kapitel 2, dass in Christus verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. Ich erinnere mich als Pädagoge immer wieder daran, kleine Kinder, die brauchen natürlich Gaben, Geschenke, da muss etwas anschaulich vermittelt werden. Ich habe oft das Beispiel schon hier gebracht, wenn ich also mit meinen Referendaren Mathematikdidaktik betrieben habe, dann musste ich ihnen sagen, in der Grundschule muss der Zahlbegriff über Anschauung entwickelt werden. Mit strukturierten Materialien, mit Klötzchen haben die gearbeitet, bei der Einführung ins Zahlensystem. Nun machen Sie das aber mal mit einem Studenten an der Uni, ne? Ja. Merken Sie immer wieder, worauf es ankommt. Ist natürlich klar, ich kann einem kleinen Kind das nicht zumuten, ja. Algebra oder Integralrechnung und was da alles auf die zukommt. Nicht? Das sind wahrscheinlich für Sie auch etwas böhmische Dörfer. Aber ich habe erzählt, das muss ich doch nochmal einflechten. Ich hatte einen sehr prominenten Schüler, als ich selber noch Unterricht gab. Den kennen die meisten wenigstens Namen nach. Nicht? Das ist der Bundesbankpräsident. Der saß seinerzeit vor mir und dann habe ich Zinsrechnung, die scheint er begriffen zu haben, ja, vermittelt und Versicherungsmathematik, habe aber in dieser Klasse auch Christus bezeugt, habe gesagt, die beste Versicherung ist dort oben. Das hat er gehört. Ich weiß nicht, ob er das noch ein bisschen in Erinnerung hat. Ich habe immer wieder versucht, den Schülern, auch selbst wenn ich nicht Religion in der Klasse gegeben habe, immer wieder etwas zu vermitteln. Das kann der Heilige Geist wirken. Und hat dann jemand, der zu mir kam, innerlich aufgezeigt, ich bin verlorener Sünder, hat ein Leben radikal dem Christus übergeben, ist heute auch Lehrerin und hat eine gläubige Familie. Das kann Gott wirken. Aber es lag auch nicht in meiner Macht, all die vielen Schüler oder nachher meine Referendare nun zum Glauben zu führen. Weil ich weiß, wem der Vater nur das Herz auftut und zum Sohne zieht, ja, der kann kommen. Ich habe das immer wieder tun dürfen, dank der Gnade Gottes und auch gesagt durch den Geist Gottes, der Christus verklärt, ihr lieben jungen Referendare, die ihr jetzt Religionsunterricht gebt, ja, da gibt's bei Christus nur eins, der gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, entweder stimmt das, ich bin die Auferstehung und das Leben oder nicht, dazwischen gibt's nichts. Stimmt das, dann hat das auch Konsequenzen für Sie. Leider mein Fachleiter in Religion, ja, er hatte das im Kopf, war ein guter Pädagoge, aber glaubte nicht das, was geschrieben steht. Ich bekam leider keinen anderen. Das ist ja heute das Problem, dass eben auch in der Pädagogik, im Religionsunterricht und auch auf den Kanzeln nicht wirklich von Gott berufene gläubige Menschen stehen. Darum ist das wichtig, dass wir auf diesen Geist Gottes trauen, der in Verbindung mit dem Wort ruft und zieht. Und ich denke auch heute Abend, der Geist Gottes muss wirken, liebe Geschwister, und nicht so vieles drumherum. Ich habe das intern schon erzählt, als bei uns jetzt eine Veranstaltung war, ein führender Mann aus dem Gnadauer Verband sprach über das Thema, wie langweilig darf ein Gottesdienst sein. Ja, dann bin ich aufgestanden, habe gesagt, ist das die Frage oder ist die Frage, wirkt der Heilige Geist, der Geist Gottes oder ist es Menschenwerk? Wissen Sie, was er mir geantwortet hat? Nicht von der Bibel her. Er hat gemeint, das wäre meine Kragenweite. Ja, ich habe es gelassen genommen, aber es tut einem doch leid, nicht? Wenn man keine Sachargumente von der Bibel hat, dann muss man so emotional reagieren. Liebe Geschwister, wir haben ein Angebot, dass wir durch den Heiligen Geist geführt, geleitet werden, erfüllt werden mit dem
Heiligen Geist. Und darum möchte ich zum Abschluss nochmal auf bestimmte Konsequenzen eben hinweisen. Es muss durch den Geist Gottes, durch die Verkündigung des gekreuzigten und auferstandenen Herrn zu einer Scheidung kommen. Denn das Wort des Kreuzes wird überall gern angenommen. Naja, wenn wir sagen, ach Gott hat dich lieb, ja, komm zu Jesus, alle Probleme sind gelöst, ne? Damit wird den jungen Leuten kein Gefallen getan. Und das habe ich auch schon erwähnt, will es auch nochmal sagen. Als der Herr Jesus so viele Nachfolger hatte, hat er nicht gesagt, wunderbar, dass ihr alle da seid. Ich freue mich darüber, der sagt, wer nicht mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat keinen Teil an mir. Und was gab's? Rebellion. Und dann fragt er die Jünger, wollt ihr auch mal weggehen? Er sagt allerdings auch hinterher, die Worte sind's, die ich rede, Geist und Leben. Und damit weist er selber darauf hin, dass nur der Heilige Geist das Kreuzesgeschehen offenbar machen kann. Wenn er's nicht tut, liebe Geschwister, dann nützt alles nichts, was wir an menschlichen Methoden oder Medien einbringen. Ich sage ganz offen, darum ist es oft Unglaube, dass wir nicht glauben, dass der Herr das Herz auftut. Oder weil wir nicht damit rechnen, dass es eben auch in dieser Zeit nur die fassen, ich sage es nochmal, die der Vater zum Sohne zieht, um wem es der Sohn offenbaren will. Hören Sie mal eine Predigt darüber, dass der Jesus sagt, ich bitte jetzt nicht für die Welt. Kann ich Jesus korrigieren, dass er jetzt noch nicht die Massen erlöst, aber zu seiner Zeit? Haben die selbst, die bei der großen Flut ums Leben kamen, noch eine Chance? Ja, Petrus zitiert das ja, ne? Dass der Herr selbst im Gefängnis denen noch eine Chance angeboten hat. Sind doch Stellen, die darauf hinweisen, dass es noch eine Möglichkeit gibt. Damit sind wir nicht irgendwie Philosophen oder humanistisch denkende Menschen. Es geht durch Gericht. Und das will ich hier an der Stelle nochmal sagen. Der Heilige Geist ist ein Geist, der den Menschen erst zum Zerbruch führt. Und das erlebt der Paulus. Elender ich, Mensch, wer wird mich erlösen aus diesem Leibe des Todes? Und dann inspiriert ihn der Heilige Geist. Ich danke Gott. Oder es ist geschehen, ja, Gnade ist. Und dann kann das 8. Kapitel sehr stark vom Geist sprechen. Das Gesetz des Geistes des Lebens, ich habe schon zitiert. Der Geist gibt Zeugnis unserem Geist. Der Heilige Geist will führen und leiten. Ist aber der Tenor, wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Die Beziehung der Geist Gottes und Christus. Paulus sagt aber, ihr seid nicht fleischlich. So anders Gottes Geist in euch wohnt. Ja, und dann kann der Triumph des Geistes zum Schluss immer wieder bezeugen, wer oder was vermag wieder uns zu sein. Nichts vermag uns zu scheiden von der Liebe Gottes, ja, die uns gegeben ist in Christus Jesus, unserem Herrn. Und dann zählt er all die Widerwärtigkeiten auf. Tod, Leben, Gegenwärtiges, Zukünftiges, Mächte, Gewalten. All das, das dürfen wir in der Kraft des Geistes erleben. Und darum mein Schlusswort aus 1. Thessalonicher 1, Vers 5. Ich habe es auch schon mal zitiert. Paulus sagt, unsere Verkündigung im Evangelium war nicht nur allein im Wort da. Und das möchten wir glauben, nicht? Es gibt leider auch eine Verkündigung, die fast alle Wahrheiten der Bibel enthält, aber ohne Kraft. Und dann sagt er, nicht nur im Wort, sondern in Kraft. Und das Wort Gottes ist kräftig, schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Na? Es geht zuerst durch uns und ist dann in der Lage, auch in Situationen zu scheiden, dass Entscheidungen folgen, nicht allein im Wort, sondern in Kraft, im Heiligen Geist, und das führt zu großer Gewissheit oder zu völliger Überzeugung. Haben Sie diese Überzeugung? Können wir nicht machen. Ich kann die Ihnen auch nicht vermitteln. Aber wenn Sie offen sind für die Wirkweise des Heiligen Geistes, für die Kreuzesbotschaft, für das, was der Heilige Geist
an Herrlichkeit uns darstellen will, dass er uns schon zeigt, wir dürfen vom Ziel her leben. Wir sind in ihm bereits zur Fülle gebracht. Das ist doch sowas Wunderbares. Unser Politema, unser Bürgertum ist da droben. Freilich folgt noch die Verwandlung unseres Leibes oder die Erlösung des Leibes. Was wir haben, haben wir angelhaft durch den Heiligen Geist, aber es ist so wesensmäßig, dass wir auch erfahren dürfen, den euch angefangen hat, das gute Werk wird es vollenden. Und wenn er kommt, seine Gemeinde ihm entgegenzurücken, dann ist es die gleiche Kraft, die Jesus aus den Toten holte. Was das für eine gewaltige Kraft ist, da reichen die Atombomben von Hiroshima in der Wirkweise nicht aus, oder all das, was die Menschen da auch an grausamen Waffen produziert haben, oder auch bei der friedlichen Nutzung der Atomenergie. Nein, das ist göttliche Dynamis. Durch den Heiligen Geist, durch die Kraft, werden wir ihn dann sehen, wie er ist. Das sagt auch Johannes, wenn wir vom Glauben zum Schauen kommen. Wir leben jetzt noch im Glauben. Aber dieser Glaube durch den Heiligen Geist gewirkt, ja, ist nichts Vages. Und ich denke, das verspüren Sie, dass das mein Anliegen ist und auch meine Gewissheit, dass ich hier Ihnen etwas vermitteln darf von der Zeugenkraft des Wortes Gottes, auch derer, die als Propheten im Alten Testament das geahnt haben. Und sehen Sie, ein Joel, der hat das von Gott gezeigt bekommen, dass der Geist Gottes einmal ausgegossen wird. Und wenn das geschieht, über Israel auf alles Fleisch, wenn Gott nach manchen Gerichten dahin kommt, dass einmal die ganze Schöpfung zurechtgebracht wird, alle Völker ihn loben werden, lobet und preiset ihr Völker den Herrn, dann hat Gott sein Ziel erreicht. Das dürfen wir angelhaft erfahren, dürfen wissen, Gott ist getreu und er bringt das zum Ziel. Ein letzter Hinweis noch, was Petrus an Pfingsten geschah, hängt mit dem Gesetz der prophetischen Perspektive zusammen. Es gibt eine Vorerfüllung, das habe ich auch schon gesagt, und es gibt eine Enderfüllung. Die Propheten haben, auch im Alten Testament, wie bei einem Panorama vor einem Gebirge, oft alles in einem gesehen. Erst wenn man dran ist, die Zeit so weit fortgeschritten ist, stellt man doch einmal fest, hinter der ersten Gebirgskette gibt es noch ein mächtiges Tal. Und das Tal war leider für Israel Beiseitesetzung, aber es wird kommen, dass dieser Geist einmal ausgegossen wird auf Söhne und Töchter. Und dass dieser Geist dann sie in wunderbarer Weise führen wird, auch im kommenden tausendjährigen Friedensreich. Gewaltige Dinge werden da geschehen, aber es ist noch nicht die Endphase, die wird erst kommen, bis Gott sein wird, alles in allem. Ich denke, liebe Geschwister, so habe ich nochmal eine heilsgeschichtliche Perspektive aufgezeigt. Wirksamkeit des Heiligen Geistes unter verschiedenen Aspekten. Fragen Sie immer wieder, wer hat wann, was, zu welcher Zeit, zu welchem Zweck gesagt? Was ist heute für uns dran? Werdet erfüllt mit Heiligem Geist, das heißt, dass Christus in uns die Herrschaft gewinnt. Dann tun wir Israel einen Gefallen und der übrigen Völkerwelt. Habe ich heute Morgen auch gesagt, dann kam ein Bruder zu mir und sagte, dürfen wir nicht evangelisieren? Aber ja, nicht? Das schließt das gar nicht aus. Aber nicht mit der Zielsetzung, dass jetzt schon alle Völker jünger werden. Das kommt noch zu seiner Zeit, genau wie das, was da in Joel 3 steht, noch zukünftig ist. Denn das danach hängt mit den schrecklichen Gerichten zusammen. Die müssen erst kommen über Israel, die Völkerwelt. Dann, wenn er erscheint, wird das erfüllt werden und dann wird der Geist Gottes ausgegossen. Das ist, ich sage, meine Erkenntnis. Nicht, Conny, du hast gesagt, darüber können wir nicht streiten. Das muss eben jeder wissen. Und forscht in der Schrift, ob sich's also verhält. Amen.
Redest du noch?
Ja. Wir wollen noch danken. Lieber Vater, hab Dank für dein Wort, für das Mutmachende, dass wir wissen dürfen, durch deinen Geist in Christus werden wir in alle Wahrheit geleitet. Und dieser Heilige Geist verklärt Christus, sein Heilswerk. Ja, und das möchte ich immer mehr lernen, dass wir sein zum Lobpreis seiner herrlichen Gnade können wir nur durch deinen Geist in uns erfahren. So leit uns in alle Wahrheit und wir danken dir. Du kommst mit uns zurecht, mit deinem Volk Israel, ja schließlich mit der ganzen Schöpfung. Darum beten wir dich an. Gepriesen sei dein wunderbarer Name. Amen.